Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen: Geht weg von mir, Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten: Amen, das sage ich euch, was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben.
Ich bete. Danke, du, unser Herr Jesus Christus, für das, was du uns hinterlassen hast, so möchte ich mal sagen, was du deine Freunde hast hören lassen, aufschreiben und uns überliefern. Und da ist so manches, so wie auch diese Geschichte, diese Gleichnis, vergleichende Geschichte, herausfordernd, beunruhigend. Und wir wollen auf sie hören und sie auf uns wirken lassen und dich dabei hören. Und darum bitten wir, dass du redest und dass du es uns zu Herzen gehen lässt. Und dass wir verstehen und dass das Verstehen bei uns auch unser Tun und unser Herz erreicht. Amen. Liebe Gemeinde, stimmt das eigentlich, wenn ich das sage? Liebe Gemeinde, bist du lieb? Bin ich lieb? Sind wir lieb? Unser heutiger Predigttext jedenfalls weist darauf hin, worauf Jesus nach dem Matthäusevangelium mehrfach hingewiesen hat, zum Beispiel am Ende der Bergpredigt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Auch da, am Ende der Bergpredigt, geht der Blick Jesu schon weit in die Zukunft zum letzten Gericht und stellt eben im Blick darauf fest, dass nicht einfach alle mit Taufschein freigesprochen werden, sondern dass eine Scheidung stattfindet. Jesus stellt sich hier, wie auch in unserem Predigttext, als der Weltenrichter vor, der darüber individuell entscheiden wird, wer zu ihm gehört und wer nicht. Wer also ins Reich der Himmel eingelassen wird und wer abgewiesen werden wird. Ganz ähnlich konnte Paulus an die Korinther schreiben. Wir haben es im Wochenspruch gehört. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Ja, man kann vielleicht sagen, der Jesus im Matthäusevangelium betont mehr die Seite dieser Entscheidung. Er will vor der billigen Gnade warnen. So hat das Dietrich Bonhoeffer im letzten Jahrhundert einmal sehr pointiert formuliert. Billige Gnade, es kostet ja nichts. Man kann einfach so hineinkommen. Jeder ist willkommen. Hauptsache getauft, Kirchenmitglied. Das Reich Gottes ist die Königsherrschaft Gottes. Sie ist der Raum, sie ist die Zeit. Und hier muss man schon gleich wieder einschränken, beides wird es ja dann nicht mehr geben. Oder eben vielleicht noch einmal ganz anders geben. Raum und Zeit sind die Grenzen, in denen wir leben und in denen wir auch nur denken können. Also die Königsherrschaft Gottes ist der Machtbereich Gottes, in dem es das Böse nicht mehr gibt. In dem Gottes Wille durch und durch und überall und jederzeit geschieht. Diese Herrschaft ist in Jesus Christus angebrochen. Das ist die wesentliche, das ist vor allem die gute Nachricht, wie Jesus sie von Anfang seines Wirkens an verkündet hat. Ändert euer Leben, denn das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. So können wir es in den ersten drei Evangelien unisono hören und lesen. Die gute Nachricht ist die herzliche Einladung, dich durch Jesus mit Gott ganz neu in Beziehung setzen zu lassen. Diese gute Nachricht beinhaltet aber zugleich eben auch diese Aufforderung, durch Jesus einen neuen Geist in sich einziehen zu lassen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin demütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus hat das vorgelebt, wozu er uns auffordert, herausfordert. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Den Jüngern des Johannes, die ihn im Auftrag ihres Meisters fragten, ob er denn nun wirklich der sei, auf den sie warteten, so von ganzem Herzen warteten, denen antwortete er mit den Worten eines alttestamentlichen Propheten: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. An Jesus also scheiden sich die Geister. So hat er es schon selbst festgestellt. Doch wenn sie sich an ihm scheiden, dann doch auch daran, ob man es ihm nachtut, ob man ihm eben nachfolgt. Denn genau dazu hat er die Menschen aufgefordert. Also ob man bei ihm in die Lebensschule geht, ob man sich von ihm inspirieren und anstecken lässt, von seiner warmherzigen und barmherzigen Art mit den Menschen umzugehen. So wie er insbesondere mit denen umgegangen ist, denen begegnet ist, die ausgegrenzt waren, die der Hilfe bedurften, die Not litten, die krank waren. Jesus hat sich immer von der Not der Menschen berühren lassen. Und er hat geholfen. Ganz pragmatisch, praktisch, konkret. Und so hat er bis heute für jeden ein offenes Ohr. So öffnet er jedem die Türe zum Vaterhaus, der darum bittet, der eben nach Gott fragt, nach Gott sucht. Ein neuer Geist, ein anderer Blick auf die Mitmenschen, eine andere Haltung ihnen gegenüber. Freundlich den anderen Menschen gegenüber gesinnt, jedem Menschen, unabhängig vom jeweiligen Stand und der Bildung, seinem Aussehen, ja selbst seinem Auftreten, seinem Verhalten, ohne Vorurteile. Wir wissen, glaube ich, alle, wie schwer das ist. Wenn ich einen Bettler in Bamberg auf der Erde hocken sehe, dann ist bei mir sofort der Gedanke präsent, einer von der Bettlermafia. Und es mag in den meisten Fällen auch so sein. Doch dabei übersehe ich den Menschen, der da hockt. Und dass er das vermutlich nicht gerne tut, was er tut. So sehr er mich zum Opfer machen will, wenn ich ihm Geld gebe, so sehr ist er doch selbst Opfer, weil er das tun muss, was er tut, und das Geld nachher sowieso wieder abgeben muss. Und ich weiß, dass ich an seiner Situation nichts ändern kann. Aber ich kann ihn wenigstens als Mensch ansehen. Und wenn ich Bettler sofort so klassifiziere, dann übersehe ich dann auch die, die gar nicht so selten unverschuldet dort sind, wo sie jetzt sind. Auf der Straße, ohne Wohnung, ohne Arbeit, ohne Einkommen. Und meist ja auch ohne Familie und ohne wirkliche Freunde, denen ich eben tatsächlich doch auch helfen könnte. Natürlich haben wir ein gut ausgebautes soziales Netz. Und doch las ich gerade von einem Menschen, der Teil dieses Netzes ist, dass er dazu aufgefordert hat, diesen Menschen auch wirklich ganz praktisch zu helfen. Denn manche rutschen einfach durch dieses Netz durch. Und das heißt also, auch sie erst einmal ansehen als Mitmensch. Und dann vielleicht sie auch als solche ansprechen, fragen, was man tun kann für sie. Oder ihnen einfach einen, in diesen Tagen besonders wertvoll, heißen Kaffee bringen. Oder vielleicht etwas zu essen. Oder vielleicht doch ein paar Euro in den Hut werfen, auch wenn es das Risiko beinhaltet, dass das Ganze in alkoholische Getränke umgewandelt wird. Mit meinem Blick, mit meiner Haltung den Menschen gegenüber fängt es an. Dazu muss ich nicht nach Bamberg fahren übrigens. Ich begegne hier auf dem Gelände genügend Menschen. Und um den einen oder die andere mache ich manchmal, gestehe ich ganz offen, lieber einen Bogen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe ein Bild von ihm, von ihr im Kopf. Und ich sehe, wenn ich diesen Menschen von Weitem sehe, dieses Bild und nicht mehr diesen Menschen. Wie schwer ist es also, anders zu handeln, wenn ich schon mit dem Andersdenken meine Probleme habe? Damit fängt es also an, mir von Jesus den Blick für den Mitmenschen ändern zu lassen. Mir den Blick öffnen zu lassen für das, was der andere benötigt. Mich sensibel werden zu lassen, damit ich das erspüre, wenn jemand in Not ist, was seine Not ist. Und mich darauf einlassen kann und das Nötige dann auch tatsächlich tun kann und tue. In meiner letzten Gemeinde gibt es eine Familie, die ich immer bewundert habe. Es gab wohl kaum einen Sonntag, an dem nicht Gäste bei ihnen am Mittagstisch saßen. Und auch in der Woche fanden bei ihnen immer wieder Gäste Unterschlupf, auch über Nacht. Und natürlich auch immer etwas zu essen. Mancher, der bei mir im Pfarrershaus anpingelte und der dann nach einer Übernachtungsmöglichkeit fragte, habe ich dort untergebracht. Und es ist keiner von ihnen abgewiesen worden. Das hatte in dieser Familie Tradition. Schon die Eltern, so erzählten mir die alten Herforder, schon die Eltern hatten sich derer angenommen, die sonntags im Gottesdienst auftauchten, die niemand kannte. Nachkriegszeit. Flüchtlinge schlugen auf. Und keiner wusste, wer ist das? Kommt der aus der Gemeinde? Oder will der hier nur irgendwie Geld abgreifen? Oder irgendwie was zu essen kriegen. Das waren nicht wenige, die in diesen Jahren kamen. Und in dieser Familie wurde auch damals keiner abgewiesen. Das Essen reichte scheinbar irgendwie immer. Und zu dieser Familie, das gehört auch dazu, gehörte noch eine ältere Schwester des Vaters, die schon länger kränklich war und das Haus kaum noch verlassen konnte. Diese Frau hat viel mehr Seelsorge geleistet, als ich in meinem Leben je werde leisten können. Sie telefonierte regelmäßig mit denen, die wie sie das Haus aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit und ihres Alters nicht mehr verlassen konnte. Sie hat Kontakt gehalten zu denen, die irgendwie an den Rand der Gemeinde geraten, gerutscht, gekommen waren. Die nicht mittendrin waren, sondern eher fast schon außen vor. Selten zum Gottesdienst kamen, noch seltener zu Gemeinschaftsveranstaltungen. Und die oft Gründe hatten, von denen die meisten oder fast alle eigentlich nichts wussten, außer ihr. Sie hielt Kontakt zu Menschen, die psychisch angeschlagen waren. Und jeder, der in seinem Umfeld solche Menschen hat, der weiß, dass das auf Dauer sehr anstrengend und mühsam sein kann. Und sie ließ auch nicht ab, wenn jemand die Gemeinde verlassen hatte, ausgetreten war, gesagt hatte, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Sie hatte mit denen noch immer zu tun. Sie blieb ihnen Seelsorgerin im wahrsten und besten Sinne des Wortes. Sie hatte für jeden ein offenes Ohr und immer auch ein gutes Wort. Und das alles eben, wie gesagt, am Telefon. Es gab wohl keinen Besuch bei ihr, bei dem ich sie nicht telefonierend vorfand. Diakonischer Geist, so möchte ich das einmal zusammenfassen und benennen. Jesu Art und Weise, die Menschen zu sehen, ihre Not wahrzunehmen und eben das zu tun, was hilft. Das Notwendige, also eben das, was die Not wendet, ja vielleicht manchmal sogar beendet. Diesen Geist möchte Jesus uns eingeben, in uns zur Wirkung kommen lassen. Die Diakonissen im evangelischen Raum waren von diesem Geist beseelt, viele Mönche und Nonnen, wie Mutter Teresa beispielsweise, und die vielen unbekannten Namen, für uns ja Namenlosen, die für andere Menschen da waren, unabhängig von ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder was immer noch auch sonst Menschen unterscheidet. Und dann gibt es auch noch die, die nichts wissen vom diakonischen Geist Jesu, die ihn nicht kennen oder schlechtweg nicht an ihn glauben, weil sie einen anderen Glauben haben und die dennoch so handeln, wie Jesus es hier in seinem Gleichnis erzählt. Und die deshalb eben ja auch ganz erstaunt fragen, wann sie ihm denn Gutes getan hätten, weil es ihnen nie darum gegangen ist, weil sie ihn vielleicht nicht einmal kannten. Das bleibt in der Geschichte ja offen. Die Spitze liegt für mich genau darin, dass Jesus sagt, tut nicht Gutes um euch bei anderen und auch nicht bei mir, dadurch Ansehen, Dank und letztlich das ewige Leben zu verdienen. Helft nicht dem oder jener, weil ihr in ihm mich seht, zu entdecken meint, sondern helft dem und der, dessen und deren Not euch berührt, die ihr wahrnehmt und der, dem ihr helfen könnt. Tut, was euch möglich ist, um anderen in Not beizustehen, ohne Ansehen der Person, ohne im Gegenzug etwas dafür zu erwarten, zu erhoffen. Diakonischer Geist, die Liebe Gottes, die Menschenfreundlichkeit Christi, warm und barmherzig sein mit denen, die uns begegnen. Das ist herausfordernd. Wir werden dabei sicher immer wieder auch an unsere Grenzen stoßen. Aber Jesus verlangt ja nichts von uns, was uns nicht möglich wäre. Er verlangt nicht von uns, und das betone ich an dieser Stelle mal auch ausdrücklich, er verlangt nicht, dass wir uns aufopfern sollen für andere. Ja, das haben durch die Jahrhunderte immer wieder Christinnen und Christen wie Nonnen, Mönche, Diakonissen getan. Es mag dazu eine besondere Berufung geben, das will ich nicht in Abrede stellen. Doch der Normalfall, das ist dieser, so glaube ich, den Jesus in seinem Heilandsruf ausdrückt. Sein Joch ist leicht, also tragbar. Da steht nichts davon, sich bis zur Erschöpfung und bis zur Selbstaufgabe für andere aufzureiben. Sondern erst einmal dürfen wir uns bei ihm erfrischen, erquicken. Er will uns ermutigen und stärken. Und dann trägt er mit uns an dem, was er uns auflädt. Das Joch ist ein Tragegeschirr, hier auf dem Land kennt man es noch, das oft mehrere Tiere eben unter ein Joch spannt. Wenn Christus sagt, nehmt mein Joch auf euch, dann ist es das, was er dann mit uns gemeinsam trägt. Lassen wir uns also von ihm inspirieren, lassen wir uns von ihm anstecken, mit seinem liebenden Geist füllen, lassen wir uns von ihm diesen diakonischen Geist schenken. Und dann werden wir auch zu denen gehören, die Jesus jetzt und auch am Ende der Welt recht sind. Amen.